Heute Import. Rückblick auf die Fanfahrt und das Auswärtsspiel in Ludwigsburg und Ausblick auf den Kracher in der SAP Arena gegen Bayern München. Viel Spaß mit der neuen Episode. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi und herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der MLP Academics und der NBA. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt's euren Freunden, teilt, liked und kommentiert meine Posts auf Social Media, also Facebook, TikTok, Instagram, was es da so gibt. Und wenn's euch richtig gut gefallen hat, schreibt eine positive Rezension. Das hilft mir dann weiter in den wichtigen Podcast-Charts weiter vorne zu erscheinen und mehr Hörer zu gewinnen, mehr Fans der Academics zu erreichen. Ja, leider war es trotz der schönen Fanfahrt nichts mit einem Sieg in Ludwigsburg. Dennoch hat es mega Spaß gemacht, den einen oder anderen Academic-Fan näher kennenzulernen. Auch Leute, die schon mit denen ich da bei Social Media in Diskussion bin, da habe ich jetzt endlich mal ein Gesicht dazu. Hat also richtig Bock gemacht. Das Spiel war dann leider ja nicht so zu unseren Gunsten gelaufen. Trotzdem ist im Abstiegskampf erstmal jetzt nichts weiter passiert, denn auch Crailsheim und Tübingen haben verloren. Crailsheim hat ja lange gut mitgehalten gegen Braunschweig. Da war ich immer mit einem Auge am Handy noch im ersten Quarter in Ludwigsburg. Zu unserem Glück haben die allerdings verloren. Daher steht Tübingen jetzt immer noch auf dem letzten Platz mit 6 Siegen, Crailsheim ebenso und die Academics Heidelberg mit 7 Siegen, einen Platz davor. Es ist also erstmal weiter nichts passiert, aber es gibt noch jetzt schwere Aufgaben in der Zukunft und da geht es ja auch darum. Am Sonntag steht der Kracher an gegen die Bayern in der SAP Arena. Es sind wohl so 7.000, 8.000 Karten verkauft schon, ziemlich gut. Das heißt aber, es gibt auch noch ein paar tausend Karten. Also sagt allen Bescheid, die ihr kennt, bringt alle ins Stadion, lasst uns die Hütte voll machen und zeigen, was für eine geile Basketballregion das hier ist in Heidelberg und Rhein-Neckar-Region. Denke ich, ist ein mega Basketball-Standort. Lasst uns das allen zeigen und vielleicht gibt es ja die Sensation und wir können einen Sieg feiern. Es wäre ein dickes Ding. Ja, jetzt gibt's gleich das Spiel gegen Ludwigsburg in der Analyse. Danach, wie gewohnt, der Ausblick auf das nächste Spiel, die Stärken und Schwächen der Bayern. Es wird heute etwas kürzer, denn da gibt's nicht viel an Schwächen. Es ist einfach eine Top-Mannschaft und da braucht man einfach einen super Sahnetag, um da irgendwie mithalten zu können. Jetzt also erstmal kommt es mit meinem Gast Jochen, die Analyse des Spiels gegen Ludwigsburg. Und da freue ich mich, dass ja ein alter Bekannter von mir ist. Wir haben schon viel NBA-Content zusammen gemacht. Heute ist er nochmal in einer anderen Funktion hier, nämlich er ist auch Experte und Fan der MHP-Riesen Ludwigsburg. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
Was geht, Steffen? Was geht, Leute? Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
Ja, echt cool, dass du auch gekommen bist. Ist ja mal hier einfach ein Experiment, ne? Ich für die Heidelberger, du für die Ludwigsburger, aber wir sind ja alles faire Sportsleute. Für dich lief's ja eh gut, ihr habt ja das Spiel verdient gewonnen, aber ich denke auch, wenn ihr verloren hättet, wärst du natürlich auch gekommen, oder?
Auf jeden Fall.
Hätte ich vielleicht noch ein paar Maultaschen drauflegen dazu müssen für dich.
Das gehört dazu, dass man trotzdem dann dabei ist bei der Aufnahme auf jeden Fall.
Genau, aber bevor wir loslegen, erzähl doch erstmal unseren Hörern, die dich vielleicht nicht kennen, was treibst du denn alles so in NBA, Basketball, Berichterstattung, Du machst ja ganz viel.
Genau, also manche kennen mich ja vielleicht schon, mein Name ist Jochen Teuber oder auch JT139 bei den ganzen Social-Media-Plattformen auf TikTok, auf Instagram, dann hoste ich den Podcast NBA from a Heart noch und bald mache ich sogar ein Praktikum bei den Riesen Ludwigsburg in der Medien- und Presseabteilung. Genau.
Oha, also ihr merkt, ganz nah dran ist der Kerl und merkt euch den Namen, ein aufsteigender Stern hier am Himmel der Basketballberichterstattung und eine Ehre, dass du wieder mal hier bei mir zu Gast bist. Ja, jetzt wollen wir mal loslegen. Ja, wir haben ja hier jetzt einen Experten zum Standort Ludwigsburg, kennst dich ja gut aus. Da habe ich gleich mal die Frage an dich. Also ich habe mal geguckt, 2021 war Ludwigsburg noch Erster, 22.4., 23.5., jetzt vorm Spiel war der 8., seid aber auf den 6. Platz hochgesprungen. Ja, geht's da jetzt total bergab bei euch oder was ist da los?
Ja, Platz 6 ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also es war jetzt Platz 8. Das wäre dann Play-In gewesen. Jetzt wieder direkter Playoff. Playoff-Platz, das ist natürlich sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Aber nein, bergab natürlich nicht. Also jetzt geht's vielleicht sogar wieder bergauf. Ich meine, klar, du hast die Konkurrenz wirklich sehr, sehr groß dieses Jahr wieder mit Alba Berlin, was auch Stand jetzt der Playoff-Gegner wäre. Oder auch Chemnitz, die sehr, sehr stark spielen. Bayern sowieso, Top-Favorit auf den Titel. Aber die Ludwigsburger, ja, auch wenn man jetzt leider auch in der Champions League rausgeflogen ist im Viertelfinale gegen Musia, aber trotzdem ist da noch Zukunft. Also das Projekt ist auf jeden Fall nicht irgendwie am Scheitern.
Nee. Und also haben sich ja auch in der Champions League gut geschlagen. Musia war jetzt ein harter Gegner. Da hatte ich ja so ein bisschen zarte Hoffnung, dass Ludwigsburg müde ist. Dem war nicht so. Da kommen wir nochmal dazu. Ja, aber jetzt muss man sagen, Platz 5, zwei Spiele hinten dran, hinter Ulm. Meinst du, er kommt noch ran?
Platz 6 jetzt.
Na, 5 Ulm, ist dann Ulm genau. Davor. Die haben zwei Siege mehr, 19-9 haben sie jetzt, Ludwigsburg 17-11 und Bonn-Raster sind ja gleich auf noch.
Ja, also die letzten 10 Spiele waren 6 Siege, 4 Niederlagen, also der Trend ist schon ein bisschen besser als jetzt nur Niederlagen, sag ich mal, deswegen mal sehen. Aber ich glaube eher, dass es der Platz 6 dann auch wird. Aber, wie gesagt, direkter Playoff wäre schon mal wichtig.
Das wäre schon mal ein Ding, ja. Seit wann bist du denn da eigentlich aktiver Fan hier in Ludwigsburg?
Eigentlich seit ich auch NBA verfolge, sagen wir ein paar Monate später, aber gut, mein Hauptding ist immer noch, sag ich mal, die NBA, da bin ich ja Lakers-Fan, deswegen kenne ich mich da auch ja auf jeden Fall besser aus. Jetzt dann so richtig riesen, dass ich mich damit befasse mit dem Thema, ist vielleicht seit 1 bis 2 Jahren, würde ich sagen. Und dann habe ich halt auch viel, ja, guten Kontakt mit dem Pressesprecher. Deswegen habe ich dann auch den Praktikumsplatz bekommen. Ab August geht's da los. Genau.
Also bist du ja direkt nah dran da an der Quelle. Ja, dann bist du jetzt schon ein paar Jahre dabei. Dann wäre noch meine Frage, was ist denn so dein Lieblingsspieler überhaupt von den Riesen? Und was würdest du sagen, wer ist diese Saison der beste Spieler?
Also im Moment ist auf jeden Fall Javon Graves. Ich finde diesen Typ so cool. Wirklich, hat auch 16,1 Punkte im Schnitt, 4,5 Rebounds, 4,0 Assists. Er spielt wirklich eine richtig starke Saison, auch in der Champions League sehr, sehr gut gewesen. Ja, ihn mag ich auf jeden Fall sehr.
Absoluter
Top-Spieler.
Aber auch
Bui ist auch wirklich sehr, sehr cool. Jonathan Beere mag ich sehr, sehr, sehr guter Defender, Hustle-Spieler.
Ah ja, interessant. Ja, also Graves konnte sich ja ein bisschen zurückhalten, aber den hatte ich in der letzten Folge ja auch als so ja einen absoluten Topspieler in der BWL genannt und hat er auch nicht enttäuscht. Und jetzt
ja, ich hoffe, den kann man halten. Ich hoffe, den kann man halten, den Graves. Das wäre natürlich wichtig. Ja. Jetzt im Sommer.
Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie weit es dann geht. Letzte Saison war es ja Ludwigsburg 5. Es hat sich ja 3-0 durchgesetzt, deutlich gegen Oldenburg im 4. Aber im Halbfinale dann gegen die Bonner mit 13-0 deutlich ausgeschieden. Ja. Mal gucken. Aber wenn es ihm da gut gefällt, Ludwigsburg, ist, denke ich, sicher eine Chance da, ihn zu halten. Was jetzt aber bei einem anderen Spieler sehr, sehr unwahrscheinlich ist, nämlich Ariel Hook-Porty ist ja jetzt wieder zurück aus Australien. Und er war ja schon mal in Ludwigsburg, wollte jetzt noch mal kommen. Er hat ja auch gesagt, er hätte eigentlich sich auf die NBA-Draft durchaus auch vorbereiten wollen können. Individuell wollte aber noch mal ein Comeback machen in Ludwigsburg. Tolle Verstärkung, denke ich. Wie siehst du denn seine Chancen da in der NBA-Draft? Meinst du, er kommt da rein?
Puh. Ich meine, jetzt hat das erste Spiel gespielt gegen die Heidelberger. War auch echt stark, ne, das Spiel. 11 Rebounds, 7 Punkte, 1 Assist, 3 Blocks. War da wirklich definitiv sehr, sehr brutal unterwegs. Reicht es für die NBA? Boah, da schläft halt die Konkurrenz gar nicht. Also ich bin dir ehrlich, es wird schon hart. Nicht unmöglich. Vielleicht irgendwas in der zweiten Runde. Aber schwierig. Ich würde ihn auch gerne mal so in der G-League sehen zum Beispiel. Wie er da performen würde.
Ja, könnte das, sein, das dass er sagen, da den Umweg gehen muss, aber so, ja, Ende der zweiten Runde könnte es auch sein. Hängt natürlich jetzt ein bisschen auch davon ab, ja, die NBA-Scouts haben ihn auf dem Zettel und da hängt es natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie spielt er jetzt in Ludwigsburg. Vor ein paar Jahren war er ja schon mal im Gespräch in der NBA, da hat er sich ja dann schwer verletzt und fast ein ganzes Jahr aussetzen müssen. Jetzt ist er wieder da und also gut, von seinen athletischen Fähigkeiten, das ist ja ein Hühne und breite Schultern, also ich glaube, da könnten wir beide nebeneinander hinter ihm stehen, da würde man uns nicht sehen, ne?
2,13 Meter noch dazu, ist schon wirklich brutal.
Der Körper NBA ready, auch ein etwas älterer Spieler, ich denke, es kommt halt ein bisschen drauf an, wirklich, ja, suchen die Leute da jemanden wie ihn noch auf Center, dann könnte es Ende der zweiten Runde klappen, wenn nicht, muss er vielleicht dann den Umweg gehen über die G-League oder vielleicht wird er auch gedraftet und dann erstmal in die G-League geschickt, aber also auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann. Ich hätte auch gar nicht gedacht, der hat ja schon in der Champions League gespielt, unter der Woche und jetzt am Wochenende, ich hätte gar nicht gedacht, dass der da direkt so viel spielt. Das ist natürlich nochmal ein ganz schöner Pluspunkt jetzt für Ludwigsburg.
Auf jeden Fall und wie gesagt, sehr, sehr starkes Saisondebüt für ihn gegen Heidelberg. Gleich mal 11 Rebounds und 3 Blocks vor allem, schon sehr, sehr stark.
Genau, ja, dann kommen wir mal zum Spiel oder kurz vielleicht vorher noch, wir kennen uns zwar schon länger, aber haben uns da in Ludwigsburg vorm Spiel erstmal persönlich getroffen. Und da muss ich sagen, da hast du ja gleich schon mal einen harten Take rausgehauen, hast nämlich gesagt, du rechnest mit einem hohen Sieg, ja, du hast dann auch recht behalten, also hast einen richtigen Riecher gehabt, ich habe natürlich ein bisschen anders gehofft, also Ludwigsburg habe ich natürlich als hohen Favoriten gesehen, das ist klar, aber wir hatten ja zuletzt 4 Siege in 5 Spielen, Hamburg und Bonn geschlagen, das Hinspiel war eigentlich auch knapp, 72-75, nur 3 Punkte in Heidelberg, woher hattest du denn jetzt da so einen richtigen Riecher, dass du gedacht hast, das wird ein hoher Sieg?
Ja, die Ludwigsburger mussten jetzt wieder was gut machen. Nach der Champions League, ich habe da gar nicht damit, ich hätte nicht gedacht, dass sie müde sind, sag ich mal, war dann auch nicht der Fall. Deswegen, sie haben so ein bisschen jetzt gesagt, ey, jetzt oder nie, gegen den Tabellen 16. muss man einfach gewinnen. Und ja, man hat die individuelle Klasse, man hat ein sehr starkes Team, ein gutes Roster. Deswegen war mir da auch der Sieg in der Höhe, 93-68. Ja, ich hätte so um die 15 bis 20 Punkte Vorsprung hätte ich wahrscheinlich schon getippt, ja.
Ja, hast du dann auch einen richtigen Riecher gehabt. Es ging ja direkt, also schlechter hätte es nicht losgehen können. Carroll hatte eigentlich einen guten Dreier, hat ihn verworfen. Dann Hookporty brachte die Riesen in Führung. Vargas nächsten Dreier nicht getroffen. Bartolo auf der Gegenseite 5-0. Jaworski hat dann wieder einen Dreier vorbei. Die ersten 3 Würfe von Heidelberg, alles nur Dreier. Bisschen, ja, sollte man eigentlich nicht machen. Dann gab es noch doppelten freien Dreier für Ludwigsburg und stand es gleich 3-0. Desiree Bui machte 8-0, stand es gleich nach 90 Sekunden, kam die erste Auszeit von Heidelberg. Also besser hätte es nicht laufen können, wahrscheinlich der Anfang für Ludwigsburg und schlechter nicht für Heidelberg, oder?
Ja, genau, 8-0 Start. Dann kamen die Heidelberger ein bisschen ran, aber eigentlich konnte man sich dann wieder gut absetzen. Erstes Quarter war dann auch sehr deutlich, 26-13. War auch das deutlichste Quarter mit Abstand. Eine 13-Punkte-Führung. War auch auf jeden Fall wichtig für den Spielverlauf, sag ich mal, weil so schlecht haben dann die Heidelberger gar nicht mehr performt. Also, das war schon gut, dass man so ein großes, wie sagt man, so ein Polster hatte. Im ersten Quarter schon. Mit 26-13, ja.
Genau, ja, also das war natürlich klar, habe ich auch gesagt in der letzten Folge, ne, wir brauchen eigentlich einen super Tag, Ludwigsburg einen etwas schlechteren, vielleicht wenn wir gut reinkommen, ist doch was möglich, eine Überraschung, ja, aber dem war nicht so, im Gegenteil, Hookporty hat da auch gleich nochmal einen krachenden Dunking rausgehauen zum 26-12. Und war wirklich ein katastrophales erstes Quarter, bisschen unerklärlich von unserer Seite, wirklich 1 von 11 Dreiern, man kam überhaupt nicht zum Korb, absolut top natürlich, die Defense von Ludwigsburg immer am Korb, aber wenn du halt 1 von 11 Dreiern triffst in einem Quarter für 9%, dazu noch 6 Turnover, dann ist natürlich ganz schwer was zu reißen gegen so eine Top-Mannschaft wie Ludwigsburg und ja, die im Rückstand sind wir dann eigentlich das ganze Spiel hinterhergerannt und nie so richtig rangekommen.
Ja, absolut, ja. Deswegen. Und halt auch, ja, viele komische Ballverluste, ne, bei den Heidelbergern. Vor allem im ersten Quarter halt, ja.
Ja, also richtig mies, ne? Also jetzt nicht mal irgendwie mal den Ball ins Ausgeworfen oder irgendwie unglücklich, sondern das waren eigentlich alles wirklich dem Gegner auf dem Silbertablett serviert. Da musste eigentlich einer nur noch einen Ball einsammeln und frei zum Korb ziehen oder halt einen Foul dann gezogen oder ein End-One. Das waren so richtige Live-Ball-Turnover und die sind halt absolut tödlich und das kannst du dir als Team im Abstiegskampf absolut nicht leisten. Und ja, es ist ein bisschen merkwürdig, es spiegelt aber auch unseren Saisonverlauf wieder. mal gelingt super und dann wieder überhaupt nicht. Also jetzt auch in Oldenburg, da war es ähnlich. Vom Start weg, Oldenburg hart gespielt, aber fair gespielt und haben sich gleich abgesetzt. Da hat vielleicht Ludwig Burg sich auch eine Scheibe von dem Gameplan abgeschaut. Und gegen Hamburg war es völlig anders. Die haben auch total hart, sogar man würde sogar fast sagen übertrieben hart gespielt. Da haben wir aber gut dagegen gehalten. Also da haben wir wirklich so zwei Gesichter gezeigt. Und dann ist natürlich ganz, ganz schwer. Also eigentlich erst dann, wie Würz da reinkam, kam so ein bisschen Struktur ins Spiel. Vorher wurden nur Dreier geballert. Das ist natürlich schon auch unser Spiel, ja, mit Jaworski. Ja. Der hat immer viele Turnover und Fehlwürfe drin mit seinem Spiel. Das ist aber eigentlich so der Stil. Aber wenn das so gar nicht klappt, muss man halt auch mal einen Korb angreifen. Vielleicht, das wurde dann auch mal gemacht, da kamen wir doch dann mal, Kessen hatte mal einen Dreier zum 42-30, mal das auf 12 Punkte reduziert den Rückstand, aber immer dann eigentlich, wenn wir so einen kleinen Run hatten, hat ja Ludwigsburg gekontert und so war es ja dann auch und ein Buzzerbeater zur Halbzeit dann noch von Bue, dann stand es wieder 48-32 und dann war schon klar, 16 Punkte, das wird ganz schön schwierig.
Ja, der Buzzerbeater war ganz krass.
Aber habe ich auch nicht gerechnet. Läuft, dann läuft.
Wie gesagt, das eigentlich das zweite Quarter, ja, ich glaube, das war sogar das stärkste von Heidelbergern. Okay, das vierte hatten sie auch 20, im zweiten hatten sie 19 Punkte. Da wollte ich dir schon sagen, so, ey, ihr spielt ja gar nicht mal so schlecht. Also im zweiten Quarter war es echt nicht übel und dann halt so ein Ding, so ein Wurf dann und dann ist halt echt Genickbruch.
Ja, schlecht nicht, aber eben nicht gut genug, einfach um da wirklich das Spiel spannender zu gestalten. Das war schon ein bisschen schade. Also ein Sieg war natürlich für Heidelberg schon sehr unwahrscheinlich. Man hofft es natürlich, aber wenigstens ein enges Spiel, hat man eigentlich gedacht, kriegen wir. Aber immerhin, du hast recht. Also zu Beginn der Saison wären wir bei so einem Rückstand, wäre Heidelberg auseinandergebrochen. So muss man sagen, haben sie dann doch Mittel und Wege gefunden, wenigstens so einigermaßen im Spiel zu bleiben. Ja, aber auch im dritten Quarter, finde ich, gab es dann durchaus gute Szenen. Und es war dann sogar mal wirklich noch ein bisschen enger geworden. Also da stand es dann einmal 57-47, aber das war dann so das Knappste, die 10 Punkte, also an die man rankam und sofort war dann wieder, da hat man dann aber auch gemerkt, da wurde oft dann nochmal ein Timeout genommen von Ludwigsburg zur rechten Zeit. Und dann kam oft dann der Graves auch wieder rein, der hat nur 20 Minuten gespielt, der konnte sich ein bisschen schonen und sobald er wieder auf dem Court war oder auch Bui, dann kam wieder ein eigener Run und dann eben nach dem 57-47 hat dann Ludwigsburg damit einen 11-1 Run am Ende des dritten Quarters und quarterübergreifend sogar einen 13-1 Run gemacht. Dann stand 68-48 und dann war schon klar, also das vierte Viertel ist dann nur noch Schaulaufen, oder? Da hast du dann dir auch keine Sorgen mehr gemacht, genau. Wahrscheinlich.
Absolut nicht. Also gerade wie du auch gesagt hast mit den Timeouts, es waren dann mal kurz 10 Punkte. Das war so das Knappeste, aber einfach sehr professionell von Josh King dann einfach reagiert. Deswegen sehr professionell gemacht.
Genau, ne? Und zur rechten Zeit dann eben gekontert. Ja, im vierten Quarter war es dann ein bisschen Schaulaufen, muss man dort unserer Mannschaft zugute halten. Sie haben doch noch mal einiges versucht. Childs hat ein paar Dreier noch getroffen. Chance noch mal 76-60, 6 Minuten 18 vorm Schluss. Aber ja, da hatte ich wenigstens die Hoffnung, also nicht mehr auf den Sieg, aber ne, dass das wenigstens ordentlich zu Ende spielen. Aber auch da kam gleich wieder ein 10-2 ran. Das war der 10-2 dran. Dann kam wieder die Auszeit Ludwigsburg und dann ging sie wieder hoch, eigentlich auf paar 20 Punkte und so blieb es dann bis zum Ende und muss man wirklich sagen, also absolut verdienter und fair and square gewonnen, hart gespielt, fair gespielt, verdient gewonnen, also Gratulation, müssen wir doch neidlos anerkennen, an dem Tag war einfach Ludwigsburg eine Nummer zu groß für uns.
Ja, wie gesagt, also ich habe es ja auch vor dem Spiel gesagt, ist ein Pflichtsieg, so, wir kämpfen um den Titel sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat von den Ludwigsburgern, aber irgendein Spieler war es, Graves, ich bin mir nicht ganz sicher, nach dem Champions-League-Spiel, ey, wir wollen Meister werden, hat er gesagt. So, war echt überraschend, auch für mich dann die Aussage. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich überlege gerade wirklich, ob es Melson war, ob es Graves war. Irgendeiner hat es bei Dying Sports gesagt, dass der Titel immer noch bei uns das Ziel ist. Also der Bundesliga-Titel.
Ja, dann müsst ihr auch noch ein paar Siege anhäufen, sonst wird es ein ganz schwerer Weg, wenn ihr auf Alba treffen würdet. Halt in den
Playoffs.
Dann werdet ihr die krassen Außenseiter.
Ja, jetzt ja okay, wenn die Sechste werden, aber dann kommt es halt einfach auf die Playoffs drauf an. Und dann gegen starkes defensives Team Alba Berlin, gleich in der ersten Runde, wird natürlich hart, wird natürlich sehr hart.
Genau, aber das ist noch Zukunftsmusik. Bleiben wir mal erstmal noch kurz im Moment des Augenblicks. Also am Ende vom Spiel, wenn man sich so die Stats anschaut, Rebounds, Freiwürfe und so weiter, was ist dir da so ins Auge gestochen? Was siehst du da so als die Hauptfaktoren für euren Sieg?
Eigentlich schon dann auch die 51 zu 45 Rebounds. Natürlich sehr entscheidend, aber auch die Dreier, also 8 von 26 und bei den Heidelberger waren es halt einfach 34 naja. Versuche und davon sind nur 6 reingegangen, 17,7%. Sind dann halt auch so ein bisschen gefühlte Turnover, so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Also, das war einfach kein guter Tag an der Dreierlinie. Und auch natürlich Bui, wirklich sehr, sehr starker Tag mit 5 von 8 Dreiern, ja. 7 von 12 Field Goal, 58,3%. 19 Punkte.
Genau, ja, ne? Also viele Stats sogar eigentlich recht überraschend. Also hätte ich gar nicht gedacht, so im Spiel, dass wir da mehr Offensiv-Rebounds geholt haben, 16 zu 10. Viele Stats eigentlich recht ausgeglichen, aber die entscheidenden Stats, natürlich die Field Goals, die Dreier, hast du ja gesagt, viel höhere Effizienz einfach. Und Heidelberg ist bekannt dafür, viele Dreier zu nehmen, muss da halt dann auch treffen. Ludwigsburg nimmt ja sogar sonst ein bisschen mehr Dreier. Das zeigt, sie hatten hier die Möglichkeit, am Korb besser zu punkten. Das hat, glaube ich, gut geklappt. Wir haben ja zwar gute Big Mans mit Welly und Child, aber die sind etwas kleiner. Und da muss man sagen, hatten wirklich mit Puck Porti, aber auch Roberson große Probleme da. Und das war dann die Entscheidung, wenn du halt nichts triffst und dann noch häufiger einen Ball verlierst. Das war sogar ausgeglichen am Schluss, die Turnover. Hat man sogar 2 weniger, aber das kam dann erst am Ende, als Ludwigsburg das dann so ein bisschen ruhiger hat angehen lassen. Also da ist es doch einfach, sieht jeder eigentlich auf den ersten Blick, woran es gelegen hat. Ja, kommen wir noch kurz zu meinen Keys of the Game, die mache ich immer in der letzten Episode und da hatte ich gehofft, ja, wir können befreit aufspielen, den Schwung mitnehmen und hatte gehofft, Ludwigsburg ist eventuell müde nach dem Ausscheiden in der Champions League, das hat aber überhaupt nicht geklappt, gleich zu Beginn 8-0 ran, Ludwigsburg wirkte wacher, stärker, spritziger, das hat also gar nicht zugetroffen. Und ganz entscheidend fand ich es in der Defense, das muss ich sagen, also die Offense von Ludwigsburg ist ja eigentlich bekannt dafür, auch viel schnell, durchaus mal schnell eine Abschlüsse zu suchen, viele Dreier zu nehmen, das haben sie heute gar nicht unbedingt so gemacht, ne? Denn zum einen die vielen Turnover führten zu schnellen Fastbreak-Punkten, sonst hat eigentlich im Halbfeld Heidelberg, finde ich, gar nicht schlecht verteidigt, aber Ludwigsburg hat oft lange und geduldig das ausgespielt, die Heidelberger Defense in Bewegung gezwungen, dann doch mal Mismatches gefunden oder Spieler, dann eben die großen Spieler von Ludwigsburg vor allem in gute Position korbnah gebracht und diese Mismatches oder guten Situationen, die wurden dann eiskalt wirklich ausgenutzt, 3, 4, 5 Sekunden vor Ende der Shotclock, ganz viele Würfe hochprozentig getroffen. Was macht denn das so, wenn du dagegen so eine Offense anspielst und so spät in der Shotclock dann bestraft wirst, was macht das so für eine Defense, was würdest du sagen, wie ist das, dagegen sowas zu spielen?
Ja, es macht natürlich auch was mit dem Kopf, ne? Da hängen dann die Köpfe tief und dann kannst du halt einfach nicht mehr befreit aufspielen, so, das ist natürlich dann ganz bitter. Das ist ja. Genau. Da geht auch die Konzentration so ein bisschen futsch, sag ich mal.
Ja, das hat dann, glaube ich, auch hier und da gefehlt in der Offense dann selber, wenn du halt in der Defense die ganze Zeit nur hinterher rennst und eigentlich gut verteidigst, aber es bringt nichts. Ja, oder gibt es doch noch eine Offensiv-Rebound her und dann fehlt vorne vielleicht noch so ein Körnchen und das zeigt aber auch die Assist-Statistik, 19 zu 9 Assists, das zeigt, da hat also echt Ludwigsburg eigentlich untypisch methodisch gespielt und oft dann gute Lösungen gefunden und haben das wirklich herausragend da gemacht, wirklich. Chapeau.
Ja, und Graves war eigentlich auch gar nicht so gut, ne? Also er hat 20 Minuten gespielt und nur 8 Punkte, 0 von 3 Dreiern, auch nur 4 von 11 Field-Goal-Quote, also war ein bisschen untypisch, uneffizient von ihm, deswegen ja, hätte er da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr aufgedreht, dann wäre es vielleicht noch bitterer gewesen, aber
konnte sich ein bisschen schonen. Halt
die 19 Punkte hatte halt dann Bui und das war natürlich sehr, sehr stark.
Genau, ja, und dann hatte ich es noch gesagt, also in der Offense, dass man da eben mit dem Jaworski und Childs Pick and Roll ist unsere beste Waffe. Da muss man sagen, da hat Ludwigsburg ja auch sehr genau hingeschaut, haben das richtig gut verteidigt, haben da ganz viel Druck wirklich gemacht auf Jaworski und Childs, haben die zu Fehlern gezwungen, haben den Korb aber trotzdem dicht gemacht. Und das fand ich auffällig, dass dann Ludwigsburg gesagt hat, also Jaworski und Childs, die wollen wir möglichst ausschalten und erschweren. Und wenn es sein muss, gehen wir dann mal offene Würfe an die anderen Spieler. Das nehmen wir dann mal in Kauf. Das finde ich mal auffällig. Lassisi, Kessen, Vargas, Hund, die haben teilweise echt richtig gute offene Würfe bekommen. Die hat Ludwigsburg, glaube ich, auch gezielt gegeben. Die konnten sie aber leider nicht nutzen. Speziell Jeff Carroll war völlig abgemeldet. 0 Punkte. Das, denke ich, war ein großes Plus. Ein sehr guter Gameplan von Ludwigsburg.
Ja, sehr guter Matchplan. Und ich sehe auch gerade, nur Childs und Jaworski sind die einzigen über 10 Punkte. Genau. Sonst sind alle unter 10. Childs, starkes Spiel natürlich mit 23 Punkten. Eigentlich auch gute Wurfquoten. 6 von 14 aus dem Feld und 2 von 4 Dreier. Jaworski, ja, schlecht natürlich von Downtown, aber trotzdem 19 Punkte, hat alles gegeben und ansonsten kam da halt echt nicht viel, also auch von der Bank, von den Bankspielern eigentlich kaum was Gefährliches.
Genau, ja, das ist sehr schade und dann muss man sagen, in der Mischung, es war wirklich schwer für uns zu punkten, es gab überhaupt keine einfachen Punkte, es musste alles mühsam herausgespielt werden, dann ist man in der Defense immer hinterhergelaufen, die Turnover kamen dazu und ja, nur Jaworski und Childs punkten zweistellig, das hast du gesagt, das ist ein Kernpunkt bei Heidelberg eigentlich, da muss aus dem Trio Lassisi, Vargas, ein Hund, da muss wenigstens mal einer heiß laufen, das hat zuletzt gut geklappt, da hatte mal Vargas 18 Punkte, da hatte mal Hund 15 Punkte, dann funktioniert das, aber eben kam es noch dazu, der Jeffrey Carroll, der hat zuletzt fantastisch gespielt und der wurde, also hatte nicht seinen besten Abend, aber naja, du bist auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt, aber eben, der hat 0 Punkte. Er hat über die Saison 13 Punkte, zuletzt eigentlich eher 15 bis 20 Punkte und die haben uns dann wirklich gefehlt und die konnten wir dann halt nicht entsetzen und es war unheimlich schwer überhaupt zu punkten.
Ich würde sagen, wir können zum Man of the Match kommen.
Genau, dann bin ich mal gespannt, wen du da hast. Ich habe mal einen, ich würde vielleicht sogar mal tippen, du hast ihn auch. Wer ist es bei dir?
Ja, wir haben es da schon ein bisschen angeteased. Ich habe es da gerade schon ein bisschen gesagt, so, es ist eigentlich Bui. Also ich bin ehrlich, mit 19 Punkten und so einer guten Dreierquote, 62,5% und eine 58,3%ige Field Goal Quote. Gerade vor allem bei einem Sieg muss es dann Bui werden. Sonst klar, Childs hatte 23 Punkte, auch sehr, sehr stark. Aber Man of the Match für mich auf jeden Fall Bui.
Ja, auf jeden Fall habe ich auch plus minus von plus 30, also so höher noch als der Endstand sogar. Zweithöchster Wert, Robertson hatte sogar noch 31, also fantastisches Spiel von Bui, also 5 von 8 Dreiern und da hat er sogar ein paar offene noch liegen lassen, aber gut, nobody is perfect. Und wir haben auch einige liegen lassen, leider sehr schade. Ja, gut gespielt hat auch, finde ich, der Robertson, 13 Punkte, 8 Rebounds, hat auch ein plus minus von plus 31. Melson, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber konnte sich vielleicht einfach auch zurückhalten oder wie siehst du?
Von ihm kann man auch mehr erwarten, auf jeden Fall. Von ihm kann man mehr erwarten. 29 Minuten hat er gespielt, 13 Punkte, hat aber auch wenig Würfe genommen. Also er stand gar nicht so im Fokus. Also da wurden echt mehr Würfe auf Bui gegeben oder halt auch auf Graves, der jetzt halt nicht den besten Tag hatte. Hat ja auch keinen einzigen Dreier getroffen, Graves. Deswegen Melson 1 von 3 mit einer 33,3% Quote. Aber ja, nee, Melson hat auf jeden Fall, ich glaube, er hat über 13 Punkte im Schnitt. Ich schaue gerade mal. Nee, es sind 12,2. Okay, es war über seinem Schnitt, über seinem Saisonschnitt, aber trotzdem gibt es auch Tage, da trifft er auch mal oder scored 16, 18 Punkte, irgendwie sowas.
Ja, aber es war, was habe ich auch im Vorfeld schon gesagt in der letzten Episode, Ludwigsburg sehr schwer auszurechnen, haben viele Spieler, die selber kreieren können, den Ball mal auf den Boden setzen, ein bisschen dribbeln, passen, vielseitiges Team, schwer zu verteidigen, ja, Bartolo hat mir auch gut gefallen, 13 Punkte, 8 Rebounds, passt da auch rein, hat sogar einige Freiwürfe liegen lassen, das war sogar bei Ludwigsburg, haben sie nur 63% Freiwürfe getroffen, sonst wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen und vor allem aber eben der, den haben wir im Vorfeld schon besprochen, der Hook Porter, also in unter 20 Minuten, 7 Punkte, 11 Rebounds, 3 Blocks hat er auch noch rausgehauen, 5 Turnover, die sollte er vielleicht reduzieren, aber auch ein Plus-Minus von 21, also kann sich schon sehen lassen, was der gemacht hat.
Ja, ich würde mir wünschen, er würde bleiben für nächste Season in Ludwigsburg, wäre sehr cool.
Das ist also, das würde mich schon sehr überraschen, also ich denke, er wird auf jeden Fall auch über den Teich gehen in die USA und dort sein Glück versuchen. Aber wer weiß, und sonst wird zwar schon zweimal da, sonst kommt er vielleicht irgendwann nochmal zurück. Alle guten Dinge sind drei.
Genau. Ist erst 22, also mal schauen, was noch so geht.
Ja, dann kommen wir mal zu den Heidelbergern, da können wir jetzt nicht so eine ganz große Lobplatte auflegen, also ich denke, er hat schon gut gespielt, nicht sein bestes Spiel gemacht, Jaworski, 19 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, also 2 von 8 Dreiern, das schwankt immer sehr extrem bei ihm, hat aber dennoch nie aufgesteckt, immer angegriffen, es war aber auch klar, er steht total im Fokus der Defense, hat dann doch mit 47,1% Field Goals, war es okay, 4 Turnover, das ist bei ihm sogar auch noch okay, er hat ja auch ultra viel den Ball, aber er konnte jetzt nicht so effizient spielen wie jetzt gegen Hamburg zuletzt, aber durchaus eine ordentliche Partie, oder, von Jaworski?
Ja, absolut. Wie gesagt, 2 von 8 Dreier ist natürlich nicht optimal, aber trotzdem hat er alles gegeben. Ich sehe auch gerade 4 Turnover, ist auch nicht perfekt.
Ja, letztes Spiel hat er 9 gehabt und war in der 11 des Spieltages trotzdem.
Ah, okay, 9 Turnover, ja, ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Hat
okay,
er dann aber auch über 30 Punkte gemacht und 8-9 Assists, okay. Also da kannst du das dann leisten.
Gut, da dann ja, bei 30 Punkten, aber halt erstens nur 19, sage ich mal, das sind 4 schon natürlich ordentlich. Aber nee, trotzdem, klar, 19 Punkte ist der zweitbeste Scorer bei den Heidelbergern und auch sozusagen der beste Scorer im ganzen Spiel gewesen, mit Bowie zusammen. Ja, in 33 Minuten, genau.
Dann kommen wir noch zu dem Geschenk von Ludwigsburg an Heidelberg. Da wollte man ihn ja nicht mehr haben in Ludwigsburg. Wie siehst du das eigentlich rückblickend? Richtige Entscheidung? Oder hätte man den vielleicht doch noch behalten sollen, den Schalt?
Könnte ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen, ob es jetzt ein Fehler war von Ludwigsburgern. Stand jetzt läuft es ja eigentlich trotzdem ganz gut.
Das kann man so sagen. Für uns ist er natürlich ein Glücksfall, hat All-Star-Zahlen aufgelegt, wie entfesselt gespielt, seit er bei uns war. In dem Spiel, ja, er ist nicht so gut reingekommen, er war auch nicht ganz effizient, 4 von 10 Zweier, dafür 2 von 4 Dreier. Er konnte sich einfach dagegen die starken Big Men von Ludwigsburg nicht so gut durchsetzen. Er hat aber hinten raus, er hat nie aufgesteckt, er war natürlich hochmotiviert gegen sein altes Team, hat er dennoch 23 Punkte gemacht, 8 Rebounds, vor allem unheimlich viel Freiwürfe gezogen, das macht er ja richtig gut. Damit seiner Dynamik und Athletik macht er die Hopsteps, Dropsteps und wie auch immer greift ein Korb an. 9 von 11 Freiwürfe hat er auch getroffen und ja, hat sich, denke ich, wacker geschlagen.
Ja, genau, ich sehe auch gerade, er ging 11-mal an die Linie. Ist natürlich auch eine Qualität, 9 davon gemacht. Auch, ja, ist gut, 81,8% Freiwürfe, kann man nicht meckern, ne.
Ja, dann Würzner war noch ganz gut von der Bank, 6 Punkte, 3 Rebounds, ein Assist. Er hat dann auch die Struktur ins Spiel gebracht. Nach diesem ersten 8-0 Run kam er rein. Dann kamen wir ja überhaupt erstmal ins Spiel. Vorher waren wir überhaupt nicht im Spiel. Hat sich, denke ich, ganz gut geschlagen hier unser Lokal. Matador Würzner, weiß nicht, ob das weiß, der hat noch nie woanders gespielt. Selbst in der Jugend nicht. Also ein Heidelberger Urgestein. Ja, dann nicht so gut war leider Lassisi, konnte die freien Dreier, hat eigentlich oft gute Würfe kreiert bekommen. Ludwigsburg hat sie ihm auch gegeben, haben dann recht behalten, nur 1 von 5 Dreiern hat er getroffen. Ebenso Kessen konnte das auch nicht nutzen. Bennett Hund zuletzt brilliert, konnte auch nicht so glänzen wie sonst, wurde einmal geblockt von Hook Porty. Und ja, richtig schwacher Auftritt war es wirklich von Carroll, muss ich sagen. 0 von 5 Field Goals, hat er wirklich auf Granit gebissen, hat auch nichts getroffen. Vargas kein Faktor gewesen, 2 Punkte. Und Valley hat zwar defensiv seinen Mann gestanden, wie immer 11 Rebounds, aber nach vorne ging nichts bei ihm. Er machte eigentlich auch 12, 13 Punkte bei uns. Wirkt man auch nicht so ganz fit, der Valley. Offensiv total schwach, 0 von 3er, 12 von 12 Field Goals und ja, offensiv überhaupt kein Faktor und ja, hat da wirklich große Probleme gehabt gegen die Big Men von Ludwigsburg.
Aber wie gesagt, man hat es irgendwie schon In den ersten Sekunden hat man schon sehen können, wie das sich entwickeln wird. So mit den Bricks am Anfang und dann halt dieser 8-0-Start, erstes Quarter 26-13. Konnte man schon vermuten, in welche Richtung das geht.
Ja, das kann man sich halt nicht erlauben als Team im Keller. Da musst du von Anfang an voll da sein, wenn du überhaupt eine Chance haben willst. Und das haben wir ja, denke ich, alles erörtert. Ja, damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Jochen, schön, dass du da warst. Und erzähl doch vielleicht mal, was geht's jetzt so bei deinem weiteren Content? Was hast du geplant die nächsten Tage? Und wo können wir das alles hören und sehen?
Ja, also heute habe ich auch wieder eine Aufnahme NBA vom Hart. Die Folge kommen immer dienstags raus. Und ja, nächste Woche bin ich in Los Angeles und mache dann auch ein bisschen Content aus Amerika, Venice Beach, bisschen Court-Checks. Vielleicht komme ich auch in eine Halle rein bei einem Spiel, Lakers, Clippers, mal sehen. Wird sich spontan dann herausstellen. Aber auf jeden Fall Content aus Amerika kommt wieder.
Also, ich drücke dir die Daumen und danke, dass du da warst. Und hier geht's jetzt noch weiter mit dem Ausblick auf das nächste Spiel gegen die Bayern. Da geht's ja weiter am Sonntag in der SAP Arena. Also nach einer kurzen Unterbrechung. Sonntag geht's dann gegen die Bayern München. Absolutes Highlight in der Saison. Für die Spieler natürlich auch, für die wird's aber in erster Linie ein absolut ganz, ganz schwerer Gang. Und die Bayern, die stehen auch wirklich unter Zugzwang. Die haben zwar diese Saison den Pokal gewonnen und in den letzten Jahren auch ein paar Mal den Pokal, aber Meister waren sie schon seit 2019 nicht mehr. Da hat jetzt dreimal in Folge Alba und letzte Saison Ulm den Titel geholt. Das heißt, die sind unter Druck. Da wird Uli Hoeneß und alle anderen werden da Dampf machen. Und das haben sie auch gezeigt. Sie stehen jetzt in der Bundesliga diese Saison auf dem ersten Platz mit 23 Siegen, nur 4 Niederlagen. Chemnitz, hier die Überraschungsmannschaft dieser Saison, hält da noch mit, sind nur knapp dahinter. Zu Alba auf Platz 3 sind es schon 3 Siege Unterschied. Das heißt, Bayern wird Erster oder Zweiter. Chemnitz sitzt eben im Nacken. Das heißt, sie können sich keine Blöße geben. Sie wollen den ersten Platz, den Heimvorteil haben in den gesamten Playoffs. Wäre natürlich ein Traumfinale Bayern gegen Chemnitz. Das, denke ich, wollen viele neutrale Basketballfans sehen. Deswegen werden die Bayern nichts anbrennen lassen. Und sie werden ihre Top-Mannschaft spielen lassen. Je nachdem, wenn wir mithalten können lange, dann wird die Top-Mannschaft draufbleiben. Sonst werden sie vielleicht die zweite Halbzeit dann ja die B-Mannschaft draufschicken. Die ist aber auch noch super gut. Das ist einfach ein ultratiefes Team. Es hat kaum Schwächen. Sie sind in der Offensive absolute Zerstörer. Sie verprügeln alles. Sie haben pro 100 Possessions machen sie 126,7 Punkte. Stehen damit auf dem ersten Platz. Das sind 4,5 Punkte mehr als der Platz 2 Bonn und Alba Berlin, dann ist schon wieder eine größere Lücke. Das sind 20 Punkte besser als die Academics Heidelberg, die auf dem 17. Platz stehen im Offensive Rating. Also das sind Welten, die da die beiden Teams trennen. Und da ist klar, die Academics brauchen einen absoluten Sahnetag. Und dieser reicht auch nicht, wenn wir einen perfekten Tag haben. Das wird nicht reichen. Ja, es muss nämlich noch dazu kommen, dass Bayern nicht so guten Tag hat. Weil wenn die auch einen guten Tag haben, dann kann Heidelberg eigentlich spielen, wie sie wollen. Dann wird das eine Niederlage werden. Das muss man ganz klar sagen. Es wird also gegen Ludwigsburg ein Sieg wäre eine Überraschung gewesen oder eine große Überraschung. Gegen Bayern wäre es schlichtweg eine Riesensensation. Keine Sensation, sondern eine Riesensensation. Im Defensivrating stehen sie auf dem 5. Platz, also nicht auf dem 1. Trotzdem sehr gut. 109,1 Punkte lassen sie dann nur zu bei 100 Ballbesitzen der Gegner. Wir stehen da auf Platz 16 mit 121, also auch wieder 12 Punkte Unterschied. Im Netrating haben die plus 17, bei uns sieht es ja ganz schlecht aus. Also wenn man nach dem Netrating geht, dann wäre eine Niederlage mit 30 Punkten ganz normal, wäre zu erwarten, würde keinen neutralen Fan überraschen. Wir hoffen natürlich, dass es besser läuft. Denn, naja, ein bisschen Hoffnung gibt's schon. Zum Beispiel, also auch die Bayern sind zu schlagen, jedes Spiel beginnt bei 0-0 und auch die Bayern haben ja ein paar Spiele schon verloren die Saison. Sie haben aber zum Beispiel auch in Hamburg nur knapp mit 81-80 gewonnen, da hat ja Heidelberg auch gewonnen, da haben wir auch gewonnen. Ja, also das kann schon mal einen Hinweis geben, wie man spielen muss, sehr hart und den Korb angreifen, das haben ja die Hamburger gezeigt, dass sie das können. Allerdings gibt es natürlich auch, wenn wir mal das Hinspiel uns anschauen, sieht es natürlich wieder anders aus. Da haben nämlich die in München haben die Bayern mit 83-57 gewonnen, also da auch mit 26 Punkten und nur 57 Punkte. Ja, das zeigt also, wenn sie wollen, können sie Teams wirklich einen Saft abdrehen. Sie haben aber auch noch also ein paar Niederlagen eben kassiert. Zum einen ja gegen das starke Team aus Vechta nach Verlängerung 88-90, gegen Bonn 83-88 auch nach Verlängerung. Also sieht man, 2 der 4 Saisonniederlagen in der BWL kommen also nach Verlängerung gegen Top-Teams. In der Euroleague sind sie ja ausgeschieden, da haben sie also öfter mal verloren, da ist das Niveau aber auch nochmal deutlich höher. Ja, da haben sie aber schon auch zwei Ausrutscher drin, die liegen allerdings schon ziemlich lange zurück. 83-81 haben sie in Braunschweig verloren im November und gegen Oldenburg 77-67 im Oktober. Also man kann sie schon schlagen, aber es ist unheimlich schwer. Sie spielen mit einer sehr langsamen Pace, sehr methodisch, ausgeglichen, vielseitig. Sie grinden dich eigentlich regelrecht kaputt. Sie haben 7-8 Spieler, die um die 20 Minuten spielen. Das sind alles Top-Spieler, die in anderen Teams über 30 Minuten auf dem Platz stehen würden oder 35 Minuten, die Fabelzahlen auflegen würden, die aber hier bei den Bayern gar nicht mal so krasse Zahlen jetzt von den Counting Stats auflegen, die aber unheimlich stark sind, offensiv, defensiv, und von der Effizienz kann ihnen da keiner was erreichen, und sie haben 7-8 Spieler, die in jedem anderen Team absolute Leader wären, das muss man so sagen. Sie haben ein True Shooting, ja, das ist ein kombinierter Wert für die Zweier, die Dreier und die Freiwürfe, sehr guter Wert, um zu zeigen, wie gut wirft ein Team. Da stehen sie auch einsam und allein mit 64,1% an der Spitze, also über 11% Unterschied zu uns. Sie holen wirklich gute Rebounds, ja, die absoluten Rebound-Zahlen sind nicht gut, das liegt aber daran, dass sie mit so einem langsamen Tempo spielen, deswegen gibt es insgesamt nicht so viele Rebounds bei ihnen, aber die Rebound-Percentage, da sind sie bei den Defensiv-Rebounds auf dem ersten Platz und bei den Offensiv-Rebounds stehen sie auch einen Platz vor uns auf dem 11. Platz. Das ist überhaupt kein Fokus der Bayern. Die gehen nämlich kaum auf Offensiv-Rebounds. Die ziehen sich eher zurück. Die üben auch gar nicht mal so einen sehr hohen Druck auf den Ball aus, sondern die verlassen sich darauf. Sie immer lassen nur schwere Würfe zu. Sie geben dir keine einfachen Punkte. Sie faulen nicht oft. Sie gehen gar nicht so sehr auf Steals und Druck machen, das haben sie gar nicht nötig. Sie haben also, wie gesagt, eine breite Palette an guten Spielern. Fangen wir an mit Devin Booker, der Center, ein Topmann, ja, der macht 10,8 Punkte, klingt jetzt erstmal nicht weltbewegend, aber er spielt eben auch nicht so viel. In anderen Teams würde er viel mehr spielen. Aber in dieser kurzen Spielzeit, da hat er ein Net-Rating von 13,1 Punkten, das heißt 13,1 Punkte mehr macht das Team, wenn er auf dem Platz steht, also absoluter Elite-Wert. Er ist einer der, ja, 10-5% besten Defender in der Liga, muss man wirklich sagen. Da kann kaum einer ihm das Wasser reichen, und da werden also Rallye und Childs große Probleme haben, gegen ihn zu punkten. Der Mann ist also absolute Granate und ein Top-Spieler in der Liga. Er kann sogar auch Dreier werfen. Er macht das eigentlich nur sehr selten, kann aber da hochprozentig treffen aus beiden Cornern. Den sollten wir also nicht da frei stehen lassen. Das kann er durchaus. Er macht es aber nur ganz selten. Dann Sylvain Francisco ist auch ein absolut herausragender Spieler, der Guard, 12,9 Punkte macht er, super effizient, er hat sogar so ein Net-Rating von 22,2 Punkten, also wenn er auf dem Platz steht, machen die 22,2 Punkte mehr als der Gegner pro 100 Possessions, ja, mit ihm auf dem Court. Absoluter Topwert, besser geht's gar nicht. Er spielt 3,5 Assists bei 1,6 Turnovern, fantastisch. Ist auch noch ein ziemlich guter Defender und damit natürlich einer der allerbesten Spieler in der BWL. Es ist ja zum Beispiel ein Wert von ihm, ist die zentralen Dreier aus der Mitte. Da trifft er 52,4%, das sind mit die schwersten. 22 von 42 hat er da getroffen die Saison. 52,4% von der Dreier-Range wohlgemerkt am Korb. Schließt er auch super ab für einen Guard, also ein ganz gefährlicher Mann, und da werden unsere Guards große Probleme haben mit Sylvain Francisco. Ja, Isaac Bonga, ehemaliger NBA-Spieler, der Forward, kann auf Small Forward, Power Forward spielen oder auch auf Guard, extrem vielseitig. Seine Stärken liegen natürlich in der Defense, da ist er einer der besten Defender der BBL, auch ein Top-Rebounder dann auf seiner Position, und ja, er kann auch gut scoren, wirklich. Ja, der Wurf ist nicht so sein Freund, das hat mal in der NBA gesehen. Hier hat er jetzt mittlerweile sich ja aus der Corner gute Zahlen erarbeitet. Von rechts trifft er sogar 61,5%. Also wenn er da lauert, darf man ihn nicht freilassen. Er nimmt zwar nicht so viele da, 8 von 13 die Saison, und von der linken Corner 7 von 19, also richtig gut. Und am Korb ist er natürlich mit seiner Athletik und Power kaum zu stoppen. Da werden also unsere Big Men oder auch Jeffrey Carroll große Probleme haben, ihn zu stoppen. Am Korb schließt er ab mit 67,2%, auch das natürlich ein richtig guter Wert. Ja, wen haben sie noch alles da? Leandro Bolmaro, vielleicht sogar ja einer der besten überhaupt im Team. Der macht nur 9 Punkte, hat aber eben auch ein krasses Net-Rating wieder, ist ein super Ballhändler, ein super Verteidiger. Was willst du mehr? Absoluter Elitespieler in der Basketball-Bundesliga. Und er trifft sogar 72% in der Mitte von den Dreiern, aber da nimmt er auch zum Glück nicht so viele. Aus beiden Cornern trifft er über 50% Dreier. Am Korb ist er schwer zu stoppen, rechts vom Korb schon gar nicht, also da hat er 80%, ja, also ultra effektiv, wie alle Bayern-Spieler, weil sie eben so vielseitig sind, so schwer zu stoppen. Der nächste, Wladimir Lucic, der Forward, auch ein elitärer Mann, ja, im Scoring hält er sich ziemlich zurück, 7 Punkte, ist aber auch ein Top-Ball-Händler, einer der allerbesten Verteidiger auf seiner Position, also ein richtig guter Two-Way-Player, und wenn er wirft, dann trifft er eigentlich in der Regel zum Beispiel aus der rechten Corner 55% Dreier, aus der linken 41%, sonst sind sie nicht so gut, seine Werte. Er hält sich gerne mal auch ein bisschen zurück, durchaus in der Bundesliga. Ja, dann heißt noch zu nennen von den Top-Leuten, Carson Edwards, der macht 12,7 Punkte, also ihr merkt, sehr, sehr ausgeglichen, viele Spieler scoren da zweistellig, auch er natürlich mit einem Mega-Net-Rating, ultra guter Defender, also durch die Bank, ein richtig krasses Team, und als wäre das noch nicht genug, haben sie also noch von der Bank, können sie also noch Nationalspieler, Nick Weiler-Bapp springen, der macht zwar nur 5 Punkte, 1,8 Assists, klingt auch nicht so toll, ist aber offensiv und defensiv ebenfalls ein überdurchschnittlicher bis guter Spieler, den sie da von der Bank bringen können. Nils Giffey natürlich, der Nationalspieler, hat eine kleine Rolle, aber wissen wir alle von der Nationalmannschaft, wie gefährlich er sein kann. Also ihr seht, es geht immer weiter und weiter, und da habe ich jetzt Serge Ibaka noch gar nicht genannt, der ehemalige NBA-Spieler, Blocking, der hat jetzt in der Bundesliga schon eine Weile gar nicht mehr gespielt, mal schauen, ob der überhaupt zum Einsatz kommt, wenn, ist er natürlich immer noch eine absolute Urgewalt, auch wenn er nicht mehr in der NBA ist. Ja, und dann haben sie auch noch einen Edeldefender dabei, der eine kleinere Rolle spielt, also Dino Radončić. Ja, also da geht's wirklich bis 10., 11., 12. Mann runter. Die haben kaum Schwächen. Es wird sehr, sehr schwer sein, für uns da irgendwas zu reißen. Ja, Keys to the Game, das wird ein bisschen schwierig jetzt. Also, ich versuch's aber trotzdem mal. Punkt 1. Das Freiwurf-Battle müssen wir gewinnen. Die Bayern haben da nur 19,8 Freiwürfe, wir 19,5. Wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, müssen wir das Freiwurf-Battle, weil in Bayern von jeder Position aus dem Feld viel effektiver ist als Heidelberg. Das muss gewonnen werden, das Rebound-Battle, wenn man irgendwie eine Chance haben will. Punkt 2, die Turnover. Man muss wirklich versuchen, die Turnover absolut zu reduzieren. Bayern hat nur 11,4 Turnover. Jetzt kann man sagen, okay, das liegt an der niedrigen Pace. Da haben sie aber bei der Percentage, bei der Prozentzahl auch nur 14%, Platz 4. Wir stehen da also auch gut. Bei den absoluten Zahlen auch nur ein paar mehr, trotz der hohen Pace, und die Percentage auch 15,1%, Platz 7. Da stehen wir gut. Da müssen wir aber wirklich gucken, da wir nicht so effektiv sein werden wie Bayern, auf gar keinen Fall. Ja, gilt es da eben, ja, weniger Turnover zu haben und vielleicht ein paar Turnover zu kassieren von den Bayern, ja, ein paar Steals zu kreieren und dadurch mehr Possessions zu haben und dadurch irgendwie im Verbund mit den Freiwürfen, ja, diese höhere Effizienz der Bayern auszugleichen. Punkt 3, Whaley und Carroll müssen abliefern, beide zuletzt, ja, es sind eigentlich super Performer diese Saison, vor allem Whaley, Mr. Zuverlässig, die letzten beiden Spiele in Hamburg hatte er Foul Trouble und jetzt gegen Ludwigsburg, defensiv war es okay, offensiv ging gar nichts bei ihm, ebenso bei Carroll, 0 Punkte hat er gemacht, absolute Katastrophe, das geht gar nicht, von den beiden brauchen wir gegen Bayern zweistellige Punkte, 10 von Whaley, 15 von Carroll, sonst brauchen wir hier über den Sieg gar nicht sprechen. Dann der Punkt 4 ist, es ist eben eine Schwäche von uns, aber eben auch eine Stärke. Die Dreier. Gegen Bayern musst du Dreier ballern. Ja, wenn man sagt, was für ein Team ist geeignet, Bayern zu schlagen. Du musst top offensiv und defensiv sein. Du musst ein herausragendes Talent haben und Potenzial. Du musst top eingespielt sein. Das sind wir eigentlich alles nicht. Deswegen gibt es die zweite Variante, wie kann man Bayern schlagen, indem man viele Dreier schmeißt, heiß läuft, irgendwie diese krasse Defense überpowert und mit den Dreiern sie ausscored, ja, oder das Spiel schnell machen auch insgesamt, Fast Breaks gehen, überhaupt nach Punkten der Bayern auch schnell wieder den Ball einwerfen, aufs Tempo drücken, das mögen sie so nicht, so ein hohes Spieltempo kreieren und irgendwie versuchen, da über die Dreier heiß zu laufen, irgendwie einen Sahnetag, einen Sensationstag zu erwischen. Keine wilden Dreier meine ich damit, wie jetzt gegen Ludwigsburg. Man kann es dann, wenn es nicht klappt im Fastbreak oder mit einem schnellen Tempo-Gegenstoß, kann man erstmal ins Pick-and-Roll gehen, Jaworski und Childs, unsere größte Waffe, ich sag's euch. Und dann müssen sich die anderen Spieler bewegen und dann braucht man eben von Lassisi, Vargas, Hund und Kessen, die müssen da mal ihre freien Würfe auch treffen. Wally und Carroll habe ich ja im Punkt vorher genannt, sowieso. Ja, da muss man allerdings sagen, die Bayern, wenn die wollen, können natürlich auch Dreier ballern und sie treffen 41,4%. Sie nehmen, wie gesagt, nicht so viele. Sie nehmen nämlich 27,7, also knapp fünf weniger als die Academics. Sie treffen aber eben die mit 41,4, das ist der Topwert der Liga natürlich, treffen die mit 10% besser als die Academics. Also, ja. Also, Punkt 1, Freiwurf-Battle gewinnen. Punkt 2, Turnover-Battle gewinnen. Punkt 3, Wally und Carroll müssen abliefern. Heißlaufen von Downtown ist Punkt 4. Mehr Dreier nehmen, die treffen. Und Punkt 5, schlicht und einfach rausgehen, spielen, kämpfen und einfach versuchen, eine absolut super Leistung abzureißen. Jeder muss über sich hinauswachsen. Nur so haben wir eine Chance. Und vielleicht gibt's ja tatsächlich die Sensation. Warum nicht? Die Bayern haben auch schon in Braunschweig verloren. Sie haben gegen Hamburg nur knapp gewonnen. Das sind ja Teams, gegen die wir gar nicht so schlecht auch ausgesehen haben. Und wer weiß, vielleicht gelingt uns die Sensation oder wenigstens vielleicht lange dranbleiben. Die Bayern herausfordern wirklich, lange dranbleiben und gucken, möglichst knappes Spiel im Spiel machen. Kratzen, kämpfen, beißen. Das wäre doch schon ein großer Erfolg für uns. Also, ich bin schon gespannt auf das Spiel am Sonntag. Das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.